ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exona Hüseni und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Alena Lagmöller. Hi Alena.
Ja, hallo Exona.
Heute gibt's mal wieder so eine klassische GerichtsreporterInnen-Folge mit uns. Denn am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt im Fall der US-Drohnenangriffe, die über die Militärbasis in Ramstein laufen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten damals auch eine Folge zur Verhandlung gemacht. Wir waren beide vor Ort und wir haben berichtet. War mal wieder so ein krasser, aber sehr spannender Tag, oder Alena?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, dafür lebt man ja dann auch als Rechtsreporterin für diese Tage. Ich habe an dem Tag einen Kurzbeitrag fürs Fernsehen gemacht, für SWR aktuell Rheinland-Pfalz. Und da musste ich den Fall, also die Geschichte hinter diesem Verfahren und das Urteil in 2 Minuten erklären. Das war so wenig Zeit und vor allem, ich musste so viele spannende und aber vielleicht nicht ganz so entscheidende Aspekte rauskürzen. Das tut immer ziemlich weh. Zum Glück podcasten wir jetzt noch und können euch in aller Ruhe und in aller Ausführlichkeit von diesem spannenden Verfahren berichten.
Ja, so geht's mir auf jeden Fall auch. Ich hatte die Radioberichterstattung zum Urteil gemacht und da unter anderem auf verschiedenen Radiosendern live erklärt, worum es eigentlich geht und was das Gericht entschieden hat. Das ist immer sehr wenig Zeit und ich muss dann immer darauf achten, du ja auch, dass wir es möglichst gut, verständlich und kurz erklären, aber natürlich auch juristisch korrekt. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, macht aber ja ziemlich Spaß.
Das ist doch super. Jetzt wollen wir aber wirklich mal inhaltlich einsteigen und nochmal klären, worum es in diesem Fall geht. Exona, hau raus.
Genau, in ihrem globalen Krieg gegen den Terror setzen die USA auch unbemannte Kampfdrohnen ein. Das muss man sich so vorstellen, das sind quasi Flugzeuge, in denen sitzt kein Pilot drin, sondern die Person, die das Ding steuert, sitzt am anderen Ende der Welt in den USA. Mit diesen Kampfdrohnen greifen die USA gezielt Terroristen an, zum Beispiel von Al-Qaida oder dem Islamischen Staat. In dem Fall, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigen musste, geht es um einen Geistlichen und einen Polizisten im Jemen, die 2012 bei einem US-Drohnenangriff getötet worden waren. Besonders bitter ist daran, der Geistliche, der getötet wurde, der war eigentlich Al-Qaida-Kritiker. Er hatte die Terrorgruppe öffentlich kritisiert. Deswegen haben ihn Al-Qaida-Anhänger zum Gespräch bestellt. Sie wollten ihn zur Rede stellen. Der Geistliche nahm einen Verwandten mit, einen Polizisten, zu seinem Schutz. Und bei diesem Gespräch traf eine US-Drohne die Gruppe.
Ja, long story short, die USA haben zwar die Al-Qaida-Mitglieder getötet, die sie auch treffen wollten, aber eben zugleich auch Zivilisten, ausgerechnet Menschen, die sich vor Ort gegen Al-Qaida einsetzen. Was hat das jetzt mit Deutschland zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage und das liegt sozusagen daran, wie die Drohnen funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, dass die Drohnen von den USA aus gesteuert werden. Wegen der Erdkrümmung gelangt das Signal der Fernsteuerung nicht von den USA direkt in den Jemen. Deshalb muss etwas zwischengeschaltet werden, und zwar die US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Das funktioniert dann so, von den USA wird das Steuerungssignal, also das Signal, womit die Drohne gelenkt wird, per Unterwasserglasfaser nach Ramstein geschickt und von dort wird es dann per Satellit zu den Drohnen im Jemen weitergeleitet. Kurz gesagt, ohne Ramstein auch keine Kampfdrohnen im Nahen Osten.
Und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu unserem Fall gehen, da hatten ursprünglich 3 Angehörige von dem Polizisten und dem Geistlichen vor deutschen Gerichten geklagt. Es ging ihnen dabei nicht nur um den Verlust ihrer Verwandten, sondern auch um die ständige Bedrohung, die die Drohnen heute noch für sie darstellen. Also sie sagen, es gäbe in der Region seit Jahren Drohnenüberflüge, die hört man auch, das ist so ein charakteristisches Surren. Manchmal greifen die Drohnen auch an und für die Kläger ist das kein Zustand, in dem sie leben möchten. Sie sagen, sie leiden auch psychisch sehr darunter, haben Schlafstörungen und sie trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster konnten sie dann erstmal einen Erfolg erzielen.
Ja, das ist ganz spannend, weil man sich ja eigentlich fragt, was wollen die Kläger eigentlich von Deutschland? Soll die deutsche Regierung jetzt den USA verbieten, die Satellitenstationen in Ramstein zu nutzen oder was soll Deutschland machen? Das ist ja schon eher ein unrealistisches Szenario. Das OVG Münster, was du gerade angesprochen hast, Alena, hat erstmal festgestellt, dass Deutschland die Pflicht habe, das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Kläger zu schützen. Das allein ist schon was Besonderes, dass ein Gericht eine solche Schutzpflicht gegenüber Ausländern im Ausland bejaht hat. Einfach, weil Deutschland den USA die Militärbasis Ramstein zur Verfügung stellt.
Was heißt das jetzt konkret? Aus dieser Schutzpflicht hat das OVG Münster dann folgende Konsequenz gezogen. Es hat die Bundesregierung dazu verurteilt, sich durch geeignete Maßnahmen zu vergewissern, dass eine Nutzung der Airbase Ramstein durch die USA für Einsätze von Kampfdrohnen im Jemen nur im Einklang mit dem Völkerrecht stattfindet, sowie erforderlichenfalls auf dessen Einhaltung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika hinzuwirken. Wenn ich das jetzt mal abkürze. Deutschland hätte also genauer hinsehen müssen, was die USA da in Ramstein treiben, was sie mit ihren Drohneneinsätzen da im Jemen machen und falls nötig auf die Einhaltung des Völkerrechts gegenüber den USA hinwirken sollen.
Ja, Alena, du hast es gerade im Konjunktiv formuliert und das ja auch ganz bewusst, denn das Verfahren, das ging ja bekanntlich noch weiter. Die Bundesregierung wollte das OVG-Urteil nicht akzeptieren, hat dagegen Revision eingelegt. Der Fall ging dann zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das hat dann entschieden, Deutschland hat keine Schutzpflicht gegenüber den Jemeniten. Da haben also die Kläger dann verloren und dann haben 2 der 3 ursprünglichen Kläger Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Und über dieses Verfahren und den Ausgang sprechen wir heute. Aber lass uns erstmal noch eine Sache klären. Warum haben die Jemeniten eigentlich nicht in den USA geklagt?
Das haben sie tatsächlich auch gemacht. Sie wollten nämlich eine Entschädigung von der US-Regierung haben. Aber in den USA hatten sie bei den Gerichten keinen Erfolg. Der Anwalt der Kläger, der heißt Andreas Schüller und er ist von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, hat uns das so erklärt, dass in den USA die sogenannte Political Question Doctrine gilt. Das heißt, ganz einfach gesagt, die Justiz mischt sich nicht in außenpolitische Angelegenheiten ein. Das heißt, außenpolitische Vorgänge sind quasi nicht justiziabel. Kleiner Spoiler, in Deutschland ist das anders.
Ja, das war jetzt eine super Überleitung zur nächsten und alles entscheidenden Frage. Was hat das Bundesverfassungsgericht denn am Dienstag eigentlich entschieden?
Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage der beiden Kläger abgewiesen.
Der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Verfassungsbeschwerde der beiden jemenitischen Beschwerdeführer im Ergebnis unbegründet ist.
So Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des 2. Karlsruher Senats. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll für die Kläger, aber...
Dennoch geht das heutige Urteil einen Schritt über die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Es hält fest, dass dem deutschen Staat ein allgemeiner Schutzauftrag dahingehend obliegt, den Schutz grundlegender Menschenrechte und der Kernnormen des humanitären Völkerrechts auch gegenüber Ausländern im Ausland zu wahren. Dieser allgemeine Schutzauftrag kann sich unter bestimmten Voraussetzungen, die im vorliegenden Fall allerdings nicht erfüllt sind, zu einer konkreten Schutzpflicht gegenüber betroffenen Personen im Ausland verdichten.
Das Bundesverfassungsgericht hat also erstmals entschieden, dass der deutsche Staat zum Schutz von grundlegenden Menschenrechten wie Leben und Gesundheit im Ausland verpflichtet sein kann. Also, dass die deutsche Regierung gegenüber Ausländern im Ausland eine Schutzpflicht haben kann, aber eben nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Bevor wir über die gleich sprechen, erstmal diese Schutzpflichten von Ausländern im Ausland. Dafür haben 2 andere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in gewisser Weise schon den Boden bereitet. Lass uns das einmal kurz anreißen. Da wäre einmal das sogenannte BND-Urteil aus dem Jahr 2020. Da ging es um den deutschen Auslandsgeheimdienst und um die Frage, ob der deutsche Staat sich auch dann an Grundrechte halten muss, wenn er selbst im Ausland tätig wird. Das Gericht hat gesagt, ja. Allerdings ging es da um eine abwehrrechtliche Konstellation, also um Grundrechtseingriffe unmittelbar durch den deutschen Staat. Das Thema der Schutzpflichten wurde in dieser Entscheidung eher nur angerissen.
Und die 2. Entscheidung, in der das Thema Schutzpflichten von Ausländern im Ausland angesprochen wurde, war der berühmte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Hier hat der 1. Senat erwogen, dass Deutschland eine sogenannte extraterritoriale Schutzpflicht gegenüber Klägern aus Nepal und Bangladesch haben kann, weil ihre Beeinträchtigungen durch den Klimawandel auch durch deutsche Treibhausgase verursacht wurden. Die Frage, ob es so eine Schutzpflicht gibt, hat das Gericht dann aber in dem Fall offen gelassen.
Ja, und mit dem Urteil zu den Drohneneinsätzen via Ramstein hat das Gericht jetzt endgültig festgestellt, Deutschland kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall eine Schutzpflicht gegenüber Ausländern im Ausland haben. Diese Schutzpflicht Deutschlands bezieht sich darauf, dass völkerrechtliche Normen zum Schutz des Lebens eingehalten werden.
Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgestellt, dass es diese Schutzpflicht gibt, geben kann, aber eben nicht unbeschränkt und auch nicht gegenüber jedem, sondern es gibt zwei wichtige Voraussetzungen. Die erste, die Gefahrenlage, um die es geht, die muss einen hinreichenden Bezug zu Deutschland haben. Und die zweite Voraussetzung, es muss eine ernsthafte Gefahr bestehen, dass der Drittstaat, der handelt, also hier die USA, systematisch Völkerrecht und Menschenrechte verletzt. Warum Deutschland im konkreten Fall keine Schutzpflicht in Bezug auf die Drohneneinsätze im Jemen trifft, darüber habe ich mit Mehrdad Payandeh gesprochen. Er ist Professor für Völkerrecht an der Bucerius Law School in Hamburg. Er hat sich auch sehr intensiv mit dem Verfahren beschäftigt. Unter anderem hat er auch einen Aufsatz zum konkreten Verfahren geschrieben. Hallo, Herr Payandeh.
Schönen guten Tag.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Voraussetzungen für das Bestehen einer Schutzpflicht aufgestellt. Also zum einen diesen hinreichenden Bezug der Gefahr zur deutschen Staatsgewalt und auf der anderen Seite das Bestehen einer ernsthaften Gefahr einer systematischen Völker- und Menschenrechtsverletzung durch den Drittstaat. Aber warum hat Deutschland jetzt im konkreten Fall keine Schutzpflicht in Bezug auf die Drohneneinsätze im Jemen?
Ja, Sie haben ja gerade schon die Voraussetzung genannt. Wichtig erscheint es mir hier noch mal einmal klarzustellen, dass es um eine ganz spezifische Konstellation geht, nämlich um die Frage, inwiefern Deutschland eine Schutzpflicht hat für das Verhalten eines Drittstaates, also die USA, im Ausland. Die beiden Voraussetzungen haben Sie benannt und das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass die beiden kumulativ gemeinsam vorliegen müssen, damit eine Schutzpflicht entsteht. Die erste Voraussetzung war die Frage eines hinreichenden Bezugs zur Staatsgewalt der Bundesrepublik Deutschland. Da hat das Bundesverfassungsgericht verschiedene Aspekte hervorgehoben, die dafür sprechen, diese Voraussetzung zu bejahen. Das war zum einen die Tatsache, dass die Airbase Ramstein und die Satellitenrelaisstationen auf deutschem Staatsgebiet liegen und mit Gestattung der Bundesrepublik betrieben werden. Und dann aber auch die Bedeutung der Maßnahme für die Schaffung der Gefahrenlage im Ausland. Nicht notwendig soll sein, laut dem Bundesverfassungsgericht, und hier weicht es von dem Bundesverwaltungsgericht ab, dass es sich um eine sogenannte Maßnahme mit Entscheidungscharakter handelt. Das Gericht betont dann die zentrale Rolle der Satellitenrelaisstation für die Durchführung der Drohnenangriffe, die Möglichkeiten der Bundesrepublik darauf einzuwirken. Es deutet auch an, dass der eher technische Charakter vielleicht dagegen sprechen könnte, hier von einem hinreichenden Bezug auszugehen. Aber am Ende lässt es diese Voraussetzung offen, weil es die zweite Voraussetzung, die ernsthafte Gefahr einer systematischen Verletzung des humanitären Völkerrechts oder der Menschenrechte, diese Voraussetzung verneint das Gericht und sagt, insofern besteht keine konkrete Schutzpflicht der Bundesrepublik in diesem Fall.
Und warum besteht diese Schutzpflicht in Bezug auf diese zweite Voraussetzung nicht?
Das hat damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, in dieser spezifischen Konstellation, wo es um den Völkerrechtsverstoß, einen potenziellen Völkerrechtsverstoß eines Drittstaates geht, da räumt sie der Bundesregierung, aber mittelbar damit eben auch dem Drittstaat, einen weiten Beurteilungsspielraum in der Frage ein, ob die völkerrechtliche Position, die da zugrunde gelegt wird, vertretbar ist oder nicht. Und bei den Drohneneingriffen im Jemen gibt es eben einen Streit um die völkerrechtlichen Maßstäbe des humanitären Völkerrechts. Da hat sich viel getan, da wird viel diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht geht ja auch sehr in die Details und kommt zum Ergebnis, dass, obwohl das alles umstritten ist, die Position der US-amerikanische Position hier im Rahmen des Vertretbaren liegt und daher auch die Einschätzung der Bundesregierung, dass man da keinen Völkerrechtsverstoß sieht, gegen den man vorgehen muss, dass auch die nicht zu beanstanden ist.
Für das Gericht hat es ja auch eine Rolle gespielt, ob die USA das Völkerrecht vertretbar auslegen, gerade was die Abgrenzung von militärischen Zielen, Terroristen zu Zivilisten angeht. Warum eigentlich? Müsste nicht eigentlich die Frage entscheidend sein, wie Deutschland das Völkerrecht auslegt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Ausgangspunkt muss man, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn die Frage im Raum steht, ob eine bestimmte Maßnahme völkerrechtswidrig ist oder nicht, dann ist eigentlich unerheblich, was die USA oder auch was Deutschland dazu sagen. Dann ist das erstmal eine Frage des Völkerrechts. Und das Grundgesetz gibt auch sehr unmissverständlich zu verstehen, dass es das Völkerrecht als verbindliches Recht ernst nimmt. Und es bejaht auch die Justiziabilität des Völkerrechts. Es sagt in Artikel 100 Absatz 2 Grundgesetz, das Bundesverfassungsgericht hat eine Kompetenz zur Entscheidung über den Inhalt von bestimmten allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Dass das Gericht sich hier auf einen Vertretbarkeitsmaßstab zurückzieht und hier gerade auch die Einschätzung der USA zugrunde liegt, das ist der spezifischen Konstellation geschuldet. Und das Bundesverfassungsgericht betont hier, dass in so einer Konstellation, wenn es um extraterritoriale Schutzpflichten der Bundesrepublik Deutschland geht, dass dann auch der außenpolitische Handlungsspielraum und die Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik zugrunde gelegt werden müssen. Das kann man auch verfassungsrechtlich durchaus festmachen an Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz. Das Problem dabei bleibt aber, dass der Verweis des Bundesverfassungsgerichts hier auf außenpolitische Handlungs- und Bündnisfähigkeit, der bleibt sehr vage und es wird gar nicht näher dargelegt, inwiefern jetzt eine weitergehende Völkerrechtskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht diese Spielräume der Bundesrepublik entschieden beeinträchtigt hätten.
Dazu vielleicht noch mal eine Nachfrage. Hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, dass es in Ordnung ist, was die USA völkerrechtlich tun? Oder eben nur entschieden, dass die Bundesregierung davon ausgehen durfte, dass die USA da kein Völkerrecht verstoßen?
Letzteres. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht entschieden, dass die USA hier keinen Völkerrechtsverstoß begehen. Das hat es schon unter zwei Gesichtspunkten nicht entschieden, weil es zum einen ja gar nicht einzelne Maßnahmen der USA überprüft, sondern sich ja im Maßstab darauf zurückzieht, zu sagen, für die Schutzpflicht ist nur relevant, ob es zu systematischen Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder der Menschenrechte kommt. Und zum Zweiten, weil sie eben sich auf einen Vertretbarkeitsmaßstab zurückziehen. Also weder die Frage, ob einzelne Einsätze hier völkerrechtswidrig sind, wofür ohnehin sehr viel spricht, noch die Frage, ob diese Drohneneinsätze generell mit dem Völkerrecht im Einklang stehen. Keine dieser Fragen hat das Bundesverfassungsgericht beantwortet.
Können Sie noch mal näher erläutern, was mit systematischem Bruch von Völkerrecht oder Völkerrechtsverletzung gemeint ist?
Ja, das ist natürlich auch gar nicht so klar. Das Bundesverfassungsgericht stand hier vor der Frage, entscheiden zu müssen, ob die extraterritoriale Schutzpflicht in dieser Konstellation so weit geht, dass man sagt, jede einzelne Maßnahme, jeder einzelne Drohnenangriff muss völkerrechtskonform sein. Wenn wir jetzt im konkreten Fall gesagt hätten, dieser Angriff sei völkerrechtswidrig, dass das Gericht das dann feststellt. Das hat das Gericht mit Blick eben auf die Bündnisfähigkeit und außenpolitischen Handlungsspielräume der Bundesrepublik Deutschland nicht gemacht, sondern hat sich eben auf diesen Maßstab der systematischen Verletzung zurückgezogen. Was genau das heißt, ist allerdings unklar. Man kann der Entscheidung entnehmen, dass das, was sozusagen die Einwände, die vorgebracht werden, die Kritik, die vorgebracht werden, dass die das Bundesverfassungsgericht nicht überzeugt haben. Wann das der Fall wäre, ist allerdings schwer zu sagen.
Jetzt spricht das Bundesverfassungsgericht ja von einem allgemeinen Schutzauftrag, den die Bundesregierung Deutschland hat, der sich zu einer Schutzpflicht verdichten kann. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem allgemeinen Schutzauftrag und der
Schutzpflicht? Auch das ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, hat in der Urteilsverkündung ja gesagt, das Urteil geht einen Schritt über die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinaus, genau mit diesem allgemeinen Schutzauftrag bezüglich grundlegender Menschenrechte und Kernnormen des humanitären Völkerrechts, auch gegenüber Ausländern im Ausland. Und das Urteil unterscheidet hier sehr stark zwischen diesem allgemeinen Schutzauftrag und der Schutzpflicht und statuiert eben bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit sich der Schutzauftrag in eine Schutzpflicht konkretisiert. Was genau der konkrete rechtliche Gehalt des allgemeinen Schutzauftrags ist, das ist nicht ganz klar und dazu sagt das Bundesverfassungsgericht auch nichts. Denkbar wäre es, hier eine allgemeine Beobachtungspflicht festzustellen und zu sagen, die Bundesrepublik muss eben, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, bestimmte Situationen im Auge haben. Aber wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht sagt dazu nichts. Ich würde sagen, diese Statuierung eines allgemeinen Schutzauftrags ist bislang eher symbolischer Natur, betont, dass es aus grundrechtlicher Perspektive nicht irrelevant ist, wenn gravierende Menschenrechtsverletzungen im Ausland stattfinden und die Bundesrepublik da auch irgendeinen Bezug zu hat. Aber was genau das heißt, ob man diesen Schutzauftrag verletzen kann, ob man ihn gerichtlich einklagen kann, das ist noch nicht absehbar. Da wird es gegebenenfalls nachfolgende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder der Fachgerichte bedürfen, die das argumentativ aufgreifen können.
Jetzt haben Sie gerade auch noch mal gesagt, dass Frau König betont hatte, dass die Entscheidung einen Schritt weiter geht als die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wie überrascht sind Sie denn als Völkerrechtler jetzt von der Entscheidung oder haben Sie das schon so erwartet?
Naja, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine extraterritoriale Schutzpflicht aus den Grundrechten dem Grunde nach anerkennt, das fand ich jetzt wenig überraschend. Bei Sachverhalten mit Auslandsberührung ist eigentlich klar nach Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, dass die Grundrechte umfassend gelten. In Artikel 1 Absatz 3 ist von der Bindung der Staatsgewalt die Rede, keine Begrenzung auf Maßnahmen, die auf dem deutschen Staatsgebiet stattfinden oder Wirkungen auf dem deutschen Staatsgebiet entfalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2020 in der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung durch den BND ja auch die grundlegend die Wirkung der Grundrechte, die Bindung an die Grundrechte in Konstellationen, in Sachverhalten mit Auslandsberührung anerkannt. Hat da allerdings auch gesagt, dass mit Blick auf die Schutzwirkung und auch die Grundrechtsdimensionen, also auch die Frage der Schutzpflichten, hier durchaus Unterschiede zwischen inländischem und ausländischem Schutz denkbar sind. 2021 im Klimabeschluss hat das Bundesverfassungsgericht dann eine extraterritoriale Schutzpflichtendimension als prinzipiell denkbar angenommen, die Frage aber offen gelassen. Überraschend war die Anerkennung jetzt also nicht. Zudem ist völkerrechtlich eine Schutzpflichtendimension der Menschenrechte sehr viel weitergehender anerkannt, wenngleich da auch Differenzierungen bestehen, wenn es um diese extraterritoriale Dimension geht. Und das Bundesverfassungsgericht betont jetzt im Rammstein-Urteil auch, dass mit der Anerkennung einer extraterritorialen Schutzpflicht auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht Rechnung getragen wird. Interessanter und überraschender ist insofern dann, wie das Bundesverfassungsgericht diese extraterritoriale Schutzpflicht konturiert. Und hier hat es mit den beiden genannten Voraussetzungen doch sehr hohe Hürden errichtet, wohlgemerkt immer mit Blick auf die sehr spezifische Konstellation der Schutzpflicht Deutschlands für Maßnahmen eines Drittstaates, die im Ausland Auswirkungen haben.
Wir haben nach der Entscheidung natürlich auch Reaktionen eingefangen und mit den Verfahrensbeteiligten gesprochen. Dazu muss man sagen, die Kläger waren nicht selbst vor Ort. Die haben nämlich aufgrund der Kürze der Zeit, so Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, die werden ein paar Wochen vorher angekündigt, die haben aufgrund dieser kurzen Zeitspanne kein Visum mehr bekommen. Allerdings waren ihre Anwälte vom ECCHR, also diese Menschenrechtsorganisation, die waren vor Ort. Einer von ihnen ist Andreas Schüller, den haben wir vorhin schon erwähnt, und er war nach dem Urteil eher enttäuscht.
Es ist natürlich eine negative Entscheidung in ihrem Fall. Das führt nicht zu einer Anerkennung des Unrechts, das sie erlitten haben.
Trotzdem habe das Urteil auch etwas Gutes für die Kläger, denn
es war auch ein Anliegen der Beschwerdeführer, stellvertretend für andere hier Rechtsgrundsätze feststellen zu lassen. Den Punkt haben sie erreicht, auf den können sie auch stolz sein.
Und wir haben natürlich auch mit den Vertretern der Bundesregierung gesprochen nach der Urteilsverkündung, nämlich mit Nils Schmid von der SPD. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverteidigungsministerium. Er hat sich über das Urteil sehr gefreut. Er sagte uns, dass die Regierung insbesondere den weiten Entscheidungsspielraum, den das Verfassungsgericht ihr zugesteht, auch in Zukunft in Anspruch nehmen wolle.
Denn gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass wir im engen Schulterschluss mit Bündnispartnern außen- und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten können.
Und darauf, dass die Menschenrechte und das Völkerrecht eingehalten werden, achtet die Bundesregierung ohnehin schon.
Tun wir jetzt nicht so, als hätte es die Bundesregierung bisher nicht getan. Also völlig klar, die Maßgabe des Völkerrechts, die universelle Geltung der Menschenrechte, ist Handlungsleitung für diese Bundesregierung.
Okay, Exona, jetzt haben wir darüber gesprochen, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat und natürlich auch, wie die Beteiligten darauf reagiert haben. Aber was heißt das jetzt eigentlich alles für die Zukunft?
Und auch dazu habe ich mit Merdad Payande von der Bucerius Law School in Hamburg gesprochen. Was muss Deutschland denn jetzt genau machen? Also hat sich da eigentlich überhaupt was verändert mit der Entscheidung?
Also im Grundsatz und für den Fall, wenn man das ganz formal betrachtet, natürlich erstmal nicht, weil die Verfassungsbeschwerde eben als unbegründet zurückgewiesen wurde. Man kann jetzt auf diesen allgemeinen Schutzauftrag abstellen und sagen, das ist ein deutliches Signal, eine deutliche Warnung, dass Deutschland zumindest hier beobachten muss, wie die völkerrechtliche Lage sich entwickelt, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, speziell für diesen Fall der Drohneneinsätze, dass die Maßnahmen der USA, die Drohnenangriffe, doch nochmal sich so verändern, dass wir hier sagen, da bestehen dann systematische Völkerrechtsverletzungen. Aber ansonsten hat sich, abgesehen davon, dass man auf die Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht hier aufgestellt hat, natürlich in anderen Fällen durchaus mal zurückgreifen kann, hat sich erstmal nichts verändert.
Ich habe am Tag der Entscheidung, aber auch später noch so ein bisschen die Kommentarspalten mir angeschaut auf Instagram, und dort war die Rede davon, ob sich Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt auf diese Schutzpflicht berufen können, wegen der Waffenlieferungen Deutschlands an Israel. Also zum einen wäre dann sozusagen die Waffenlieferung deutscher Waffen aus Deutschland der hinreichende Bezug zu Deutschland, zur deutschen Staatsgewalt, und auf der anderen Seite eben Völkerrechtsverletzungen mögliche von Israel in Palästina. Was würden Sie darauf antworten?
Ja, ich glaube, da muss man zwei Fragen unterscheiden. Man muss einmal fragen, inwiefern jetzt wirklich die spezielle Konstellation des Rammstein-Urteils sich eins zu eins auf die Waffenlieferungen nach Israel übertragen lässt. Und im Zweiten kann man natürlich fragen, ob wir einzelne grundlegende Aussagen im Urteil haben, aus denen man argumentativ was ziehen kann. Bei der Übertragbarkeit, Sie haben es schon angedeutet, haben wir doch erhebliche Unterschiede. Im Rammstein-Fall waren die Maßstäbe sehr zugeschnitten auf das Verhalten eines Drittstaates von Deutschland aus mit Wirkung im Ausland. Bei den Waffenlieferungen nach Israel haben wir eine sehr viel unmittelbarere Verantwortlichkeit der Bundesrepublik, nämlich für ihre eigenen Handlungen, für die Entscheidung über Waffenlieferungen. Also da stellt sich diese Frage, inwiefern da eine Nähe zur deutschen Staatsgewalt ist, eigentlich nicht. Man kann in der Folge natürlich noch fragen, inwiefern bei den Waffenlieferungen eine Verantwortlichkeit besteht für alles, was Israel dann damit macht. Aber eine grundlegende Verantwortung, die wird man wohl bejahen können. Das Urteil enthält jetzt aber eine ganze Reihe von Ausführungen, die für die Diskussion über die Zulässigkeit von Waffenlieferungen nach Israel durchaus relevant sind. Israel begeht im Gaza-Konflikt systematische und schwerwiegende Verletzungen von Kernnormen, zumindest des humanitären Völkerrechts. Das lässt sich nicht bestreiten. Und insofern betont das Bundesverfassungsgericht ja auch sehr stark die Bedeutung von Entscheidungen internationaler Gerichte, Stellungnahmen von Organen und Institutionen der Vereinten Nationen. Und davon gibt es mit Blick auf den Gaza-Konflikt eine ganze Reihe von Berichten und Stellungnahmen. Und die wären jetzt im Rahmen der Entscheidung über die Zulässigkeit von Waffenlieferungen durchaus zu berücksichtigen. Insofern erwarte ich schon, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zukünftig zunächst mal in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren, die geführt werden über die Waffenlieferungen, dass das da eine erhebliche Rolle spielen wird.
Sie haben es gerade schon angesprochen mit dem Spielraum, den die Bundesregierung ja auch hat bei der Beurteilung, ob ein Drittstaat Völkerrecht verletzt. Was heißt das genau und wo hört dieser Spielraum dann eigentlich auf?
Auch das ist schwierig zu sagen. Das Bundesverfassungsgericht sagt explizit, sie nehmen eine Vertretbarkeitskontrolle vor und keine bloße Willkürkontrolle. Also irgendwie, es muss mehr sein als Willkür. Aber wenn man sich dann die Handhabung dieses Maßstabs anschaut, dann zeigt sich schon, dass das Bundesverfassungsgericht jedenfalls von einem sehr weiten Verständnis von Vertretbarkeit ausgeht. Es geht ja hier um die Frage der Auslegung und Anwendung von Vorschriften des humanitären Völkerrechts und damit sind sehr schwierige Fragen aufgegriffen. Ich will nur kurz ein paar Schlagworte nennen. Also wir haben es mit Konventionen von 1949 und Zusatzprotokollen von 1977 zu tun, die auch nicht Konfliktparteien gleichermaßen gelten. Wir haben es viel mit ungeschriebenem Völkerrecht zu tun, das durch eine Reihe von Akteuren und Institutionen konkretisiert werden. Und wir haben die schwierige Frage, um die es hier geht, wann Zivilisten in einem sogenannten nicht internationalen bewaffneten Konflikt zu legitimen Zielen werden. Und darüber herrscht sehr viel Streit. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht aber den USA einen sehr, sehr weitgehenden, ich würde sagen, sehr großzügigen Vertretbarkeitsspielraum eingeräumt. Das zeigt schon, dass diese Vertretbarkeitskontrolle wirklich nur in Extremfällen überschritten sein wird. Wie gesagt, immer in dieser Konstellation, dass es nicht um eine unmittelbare Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für mögliche Völkerrechtsverletzungen geht, sondern hier um die Schutzpflicht gegenüber einem Drittstaat, der Maßnahmen im Ausland vornimmt.
Wir hatten gerade schon über Israel-Palästina gesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass vielleicht so ein Fall in den nächsten Jahren auch mal Erfolg hat vor Verwaltungsgerichten, aber vielleicht am Ende auch vor dem Bundesverfassungsgericht?
Da würde ich mich schwer tun mit einer Prognose. Also ich würde schon sagen, dass gerade auch nach dieser Entscheidung durchaus vermehrt versucht werden wird, Fälle vor die Gerichte zu bringen. Wie Sie sagen, zunächst mal vor die Verwaltungsgerichte. Ob und wann da mal was das Bundesverfassungsgericht erreicht, das ist immer schwer vorherzusehen. Das Bundesverfassungsgericht und die Verwaltungsgerichte sind, und im Grundsatz muss man sagen ja auch zu Recht, zurückhaltend darin, einen Völkerrechtsverstoß durch einen Drittstaat festzustellen und Deutschland zu bestimmten Maßnahmen zu verpflichten. Man kann aber durchaus sehen, dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lagen ja verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zugrunde. Und das Oberverwaltungsgericht Münster hat hier eine meines Erachtens doch durchaus ausgewogene Entscheidung gefällt. Es hat Zweifel an der Völkerrechtskonformität zum Ausdruck gebracht, ohne klar zu sagen, dass das US-amerikanische Verhalten völkerrechtswidrig ist. Und es hat auch bei der Rechtsfolgenseite, bei der Tenurierung, durchaus weite politische Spielräume der Bundesregierung anerkannt. Also ich sehe da schon die Möglichkeit, dass die Gerichte hier durchaus strenger in die Kontrolle gehen, aber gleichzeitig auch noch Handlungsspielräume der Bundesregierung hier aufrechterhalten.
Wenn wir mal so ein kleines Gedankenspiel machen und sagen, die Bundesregierung ist irgendwann der Ansicht, die US-Drohnenangriffe oder anderes Handeln von Drittstaaten ist wirklich völkerrechtswidrig, verletzt Menschenrechte systematisch und die USA, sagen wir mal als Beispiel, halten sich da nicht dran. Wie kann man denn dann da vorgehen? Also was passiert dann in der Konsequenz, wenn man sich da uneinig ist?
Also die Frage wirft ja eigentlich zwei Dimensionen auf. Erstmal, was müsste die Bundesregierung dann eigentlich machen oder wozu könnte ein Gericht die Bundesregierung verurteilen? Da müssen wir natürlich sehen, wir sind in einer Schutzpflichtenkonstellation und da wird dann auf der Rechtsfolgenseite üblicherweise gesagt, dass wie der Staat, wie die politischen Organe ihrer Schutzpflicht nachkommen, wie sie die erfüllen, das ist erstmal ihnen überlassen. Also ein Gericht wird jetzt üblicherweise in so einer Schutzpflichtenkonstellation nicht sagen, die Bundesregierung muss den USA untersagen, Rammstein zu nutzen. Punkt. Da würde man sozusagen auch weitgehende Handlungsspielräume bestehen lassen. Was die Bundesregierung dann genau machen kann, das ist in der Tat eine politische Frage. Da hat die Bundesregierung dann natürlich auch eine Einschätzungsprärogative, was sie für erfolgversprechend hält. Und da wird es natürlich auch um diplomatische Maßnahmen gehen. Da wird das Gespräch gesucht, dass man den USA untersagt, hier Rammstein zu nutzen. Das wird allgemein als doch eher unwahrscheinlich eingeschätzt.
Ja, manche äußern jetzt die Angst davor, dass zum Beispiel russische Akteure diese neue Schutzpflichtkonstruktion dann nicht sie mal ausnutzen könnten. Zum Beispiel in einem Kommentar auf LTO vom Rechtsanwalt Patrick Heinemann habe ich gelesen, wörtlich, die Karlsruhe Entscheidung liest sich aus dieser feindlichen Perspektive wie eine Bedienungsanleitung, um das Handeln insbesondere der US-Streitkräfte vor deutschen Verwaltungsgerichten indirekt kontrollieren zu lassen. Was sagen Sie dazu? Ist diese Sorge berechtigt?
Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich spekulativ. Da sehe ich die Gefahr jetzt eigentlich nicht. Es müsste ja dann wieder eine ähnliche Konstellation sein, dass indirekt das Verhalten US-amerikanischer Streitkräfte, was aber irgendwie einen Bezug zur deutschen Staatsgewalt hat, angegriffen werden. Da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Fantasie zu sehen, was russische Akteure da rügen könnten. Und da würde ich auch auf die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit und auch auf das Bundesverfassungsgericht vertrauen, mit solchen Klagen oder Beschwerden dann auch sensibel umzugehen.
Danke für Ihre Zeit, Herr Payandi. Ja, auch wenn es die persönliche Situation der Kläger nicht verändert, das Bundesverfassungsgericht hat ein Grundsatzurteil gefällt und festgehalten, dass Deutschland grundsätzlich eine Schutzpflicht gegenüber Ausländern im Ausland haben kann. Die Hürden dafür sind allerdings hoch, das haben wir im Gespräch mit Herrn Payandi gerade nochmal gehört. Es bleibt also abzuwarten, ob andere Kläger in ähnlichen Fällen in Zukunft vielleicht Erfolg mit ihrer Klage haben. Der Boden dafür ist jetzt auf jeden Fall bereitet. Und bevor wir euch entlassen aus dieser Folge, hat meine Kollegin Alena noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Ja, genau. Vielleicht habt ihr diesen Podcast gerade auf dem Weg in den Urlaub gehört. Vielleicht sogar in einer Bahn, vielleicht sogar in einer verspäteten Bahn. Für alle, die sich fragen, was zur Hölle eigentlich mit der Deutschen Bahn los ist, könnte der Doku-Podcast Teurer Fahren das Richtige sein. 30 Jahre nach der Gründung der Deutschen Bahn AG ist das Netz kaputt. Fast alle wichtigen Bahnstrecken müssen saniert werden. Insgesamt 41 Korridore. Der Podcast Teurer Fahren macht sich auf die Suche nach den Weichen, die falsch gestellt wurden. Dabei kommen Lokführer, Verkehrsplaner, Minister und Bahnchefs zu Wort. Teurer Fahren ist eine 6-teilige Podcast-Doku, die ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek hören könnt.
Ja, und das war's mit dieser Folge von uns. Schreibt uns gerne eure Kritik, eure Anregungen an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Mein Name ist Exuna Hüseni. Mit mir im Studio war meine Kollegin Alina Lagmöller. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!